So, guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich, dass ich hier auch zu euch sprechen kann. Und wir haben eben schon gehört, und da bin ich sehr dankbar für, manche sind ja schon beim Hören zu. Das nennt man dann Zuhören. Und manche hören hin. Und das meint, das Herz ist geöffnet. Und so, Herr, bitten wir dich heute Morgen, dass unser Herz hinhört und dich wahrnimmt und erkennt, dass du der lebendige Gott bist, der hinter allem steht und von dem die Wahrheit kommt. Amen. Ja, und ich möchte euch einladen, hinzuhören. Heute geht es um etwas Sichtbares und vor allen Dingen um das, was unsichtbar ist, was aber viel mehr Realität hat als das, was wir vor Augen sehen. Und doch sind so viele Dinge, die uns beeinflussen, das, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen. Und wir halten das für die Realität. Aber die Realität ist eher das Unsichtbare, was uns motiviert. Hat von euch jemand schon mal Liebe gesehen? Und doch ist es eine Realität, die Menschen motiviert, Dinge zu tun, die sie nie tun würden, wenn es um das Sichtbare geht. Heute Morgen möchte ich mit euch einfach über das Abendmahl sprechen. Und wir sind ja auch eine charismatische Gemeinde. Und viele kennen so 1. Korinther 12, nämlich die Gaben des Geistes, und die sind ganz wichtig. Aber wisst ihr auch, was ein Kapitel davor steht? Das ist die Anweisungen zum Abendmahl. Und damals wie heute wird beim Abendmahl alles sichtbar. Beim Abendmahl, worum geht's da? Da geht's um Gemeinschaft. Und damals bei Jesus Christus, in diesen letzten Stunden vor der Kreuzigung, da wurde alles sichtbar, was Menschen so umtreibt, wie die Jünger so drauf waren. Ja, und so möchte ich mit der Frage starten, wie gehe ich mit Christus um? Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? All das wird deutlich beim Abendmahl. Und noch eine dritte Frage: Was mag Gott am meisten betrüben? Die dritte Frage möchte ich beantworten. Gott betrübt am meisten, wenn wir ihm nichts zutrauen. Ja, heute Morgen möchte ich mit euch über das Abendmahl sprechen, die letzte Handlung von Jesus Christus im Kreis seiner Jünger. Danach hauten sie alle ab. Ja, es war der Abend des Verrates. Die Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm Christus Brot und dankte und brach es. Seit den Anfängen feiern die Christen dieses heilige Abendmahl. Und zunächst mal ganz wichtig, nicht die Gemeinde lädt ein, Christuszentrum Kempen. Und da fängt schon an mit dem Hinhören und Hinschauen, mit den Augen des Herzens. Es ist Christus, der einlädt, auch heute Morgen, wenn wir nachher Abendmahl feiern miteinander, so ist es nicht die Gemeinde, die einlädt, es ist nicht der Pastor, sondern es ist Christus. Christus lädt ein. Taufe und Abendmahl sind im evangelischen Glauben die beiden Zeichenhandlungen, auf die ganz besonders Wert gelegt wird. Sie sind in sich nicht heilsvermittelt. Das heißt, wenn du jetzt Brot nimmst und auch von dem Traubensaft etwas, dann ist es nicht, dass du deshalb automatisch in den Himmel kommst, sondern die Frage der Gottesbeziehung entscheidet sich in unserem Herzen und anhand dessen, was Gott inspiriert hat, aufschreiben lassen. Aber heute Morgen wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Nahrung befassen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, so sagt Jesus in der Wüste bei der Versuchung. Wir sind ständig auf Nahrung angewiesen. Nach unserer Geburt entscheidet sich innerhalb weniger Stunden, ob wir weiterleben oder nicht. Es ist die Entscheidung, nehme ich Nahrung auf oder wird die Nahrung verweigert. Und so möchte ich mit euch heute Morgen ganz kurz über das Thema Nahrung. Wovon leben wir? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, so sagt uns die Bibel. Ja, wovon lebt er denn? Dann schauen wir uns erstmal den Menschen an. Woraus bestehen wir denn? Aus dem Körper, oder? Wer hat mal Lust aufzuschreiben? Ein paar Stichworte wollen wir doch hier festhalten. Wer mag das tun? Ja? Und gibt es noch jemand anders? Danke für deine Bereitschaft, das ist ganz lieb. Ja. Du, gibt es sonst noch jemand anders? Okay, Martina. Ja, such dir die Farben aus. Wir haben den Menschen, woraus besteht der Mensch? Der besteht aus dem Körper, das kann man nämlich sehen. Ne? Ja. Und doch merken wir, wir bestehen ja noch aus mehr. Wir bestehen auch aus der Seele. Was bedeutet denn Seele? Das ist wieder was wir nicht sehen können. Ja, vielleicht sagst du, bist du heute Morgen hier und sagst, komm, Realität ist das, was ich hier anpacken kann, was ich sehen kann, was Krach macht, das ist was. Hast du schon mal die Seele gesehen? Ja, und doch bestehen wir auch aus mehr als nur das, was wir anpacken, was wir fühlen, sehen, hören können. Nämlich, die Seele besteht aus Verstand, Wille und Gefühl. Das wäre mir wichtig. Vielleicht schreibst du hier mal Seele hin und Verstand, Wille und Gefühl. Wenn wir also uns mit dem Thema Nahrung beschäftigen, ist es wichtig zu wissen, was braucht denn der Körper? Und so ist es auch wichtig zu wissen, was braucht die Seele? Wie ernährt man denn den Körper? Wenn du bei Mama ausziehst oder bei Papa oder bei beiden, dann wirst du dir Gedanken machen müssen, wie lebe ich denn? Wie kriege ich denn meine Nahrung? Ja? Und da wirst du dich drum kümmern, um deinen Körper. Das ist ganz offensichtlich. Und der nächste Punkt wird schon vernachlässigt. Die Seele. Was braucht denn die Seele? Und jetzt wird es noch ein bisschen anspruchsvoller. Es gibt nämlich noch mehr, was wir nicht sehen können. Nämlich, das ist der Geist. Vielleicht schreibst du das hier oben hin. Und auch der Geist braucht Nahrung. Wie ernähre ich denn den Geist? Jetzt bin ich zu Hause ausgezogen und esse Chips und Gummibärchen. Trinke Cola regelmäßig. Damit es meinem Körper gut geht, gehe ich ab und zu McDonald's. Und nehmen da das richtig dicke Programm. Manche leben so. Manche leben so mit ihrer Seele. Aber wir müssen noch anschauen, was bedeutet denn Geist? Wieder was man nicht sehen kann. Schon mit dem Körper ist es nicht so ganz einfach. Und da können wir alles sehen. Und das hat Spätfolgen. Wenn wir uns so ernähren, wie eben beschrieben, was mag denn erst mit der Seele und den Spätfolgen sein? Oder dem Geist? Na, besser, wir konzentrieren uns auf das, was wir sehen und hören. Das andere verdrängen wir. So können wir das als junger Mensch machen. Das geht eine Weile gut. spätestens wenn du 50 bist, kommt das alles hoch, weil du kriegst es nicht runtergedrückt. Es ist da. Es gibt mehr als das, was wir sehen können. Gut, Geist. Was ist Geist? Wie ernährt man denn den Geist? Also erstmal müssen wir wissen, was ist denn Geist? Geist, so können wir das aus der Bibel entdecken, bedeutet Gottes Erkenntnis, das kannst du schon mal aufschreiben, und ein funktionierendes Gewissen. Wollen wir uns auf diese beiden Begrifflichkeiten beschränken? Ich will damit nicht die totale Vollständigkeit heute Morgen behaupten. Aber es geht um diese Gotteswahrnehmung, das Göttliche und um dieses Funktionieren der Gewissen. So, und jetzt nochmal zum Thema Nahrung. Geistliche Nahrung besteht aus dem unfassbaren Ding, dass Gott sich uns selbst schenkt in Christus. Gott macht Wohnung in uns Menschen und das nährt den Geist. Wie sagt Jesus bei der Versuchung? Marc, danke schön. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Den Mund Gottes, ist das ein akustisches Sprechen oder sind es diese inneren Sätze, Gedanken, Impulse, die ich wahrnehme? Ja, so ist das. Von einem jeden Wort Gottes lebt der Geist. Wie ernähre ich den Geist? Das ist unbedingt wichtig, wenn ich aus dem Haus gehe, meiner Eltern und schon vorher, wenn ich im Haus der Eltern noch lebe, dass ich, wenn ich heranreife, dass ich lerne, mit Seele und Geist umzugehen. Weil aus dem Inneren steuern wir unser Leben, nicht mit dem Körper. Da, wo dein Körper ist, ist nur das Ergebnis von Verstand, Wille und Gefühl. Und Verstand, Wille und Gefühl, die Seele werden motiviert durch, was ist gut und was ist schlecht. Das ist auch mit Gewissen gemeint. Kann ich unterscheiden. Was dient dem Leben? Ich will gar nicht schwarz-weiß machen, sondern was ist lebensfördernd? Was bringt Dynamik? Was ist kräftigend? Oder was ist eher hindernd? Was blockiert? Und so werden wir vom Geist über Seele gesteuert und dann handeln wir. Und das Sichtbare, das ist das Letzte. Die echte Realität, die findet hier statt. Das ist die Realität. Da läuft's ab, nicht hier. Das ist nur das Endergebnis, das, was man sehen kann. Ja? Die Entscheidungen der Geschäftsleitung, die steuern die Firma. Nicht, was du nachher als Produkt hast. Das fängt da ganz oben an. Da wird das Produkt gedacht. Dein Smartphone, das ist im Geist entstanden. Im Geist eines Menschen. Der hat das auf den Weg gebracht. Nachher hast du nur die Substanz. Und ganz oft denken wir, die Realität wäre das, was wir sehen. Nein, da fängt die Realität an. Bei der Feier des Abendmahls geht es auch um eine andere Realität, nämlich um die Anwesenheit, die Präsenz Gottes bei uns Menschen. Nehmen wir Gott wahr? Nehme ich Gott wahr in meinem Alltag Oder sehe ich nur das, was so anzupacken ist? Kann ich unterscheiden? Paulus im 1. Korinther 11 sagt, es ist wichtig, dass wir unterscheiden können zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Und er ermutigt, dass wir auf das Unsichtbare sehen. Und ich möchte gerade euch junge Leute ermutigen, kümmert euch sicher gut um euren Körper, aber passt auf die Seele auf. Was mutest du deiner Seele zu? Welche Filme guckst du dir an? Welche Beziehungen gehst du ein? Was mutest du deiner Seele zu? Und was mutest du deinem Geist zu? So wichtig zu sehen, was fördert das Leben? Gewissen ist vielleicht für manche ein Negativausdruck, den meine ich gar nicht. Sondern ich meine Dinge, die das Leben fördern, die das Leben bereichern. Die Bibel spricht davon, dass wir glückselig sein sollen. Echtes Glück, echte Seligkeit. Und vielleicht denkst du, jetzt muss ich hier total fromm werden. Der Burkhard will, dass ich hier nur auf Knie und so. Richtig, das pralle Leben. Aber das, was Leben fördert. Denn eins müssen wir wissen. Das Böse schreibt dir eine Rechnung. Und die ist immer höher als der Spaß. Das musst du wissen. Du zahlst mehr als das, was der Spaß dir gebracht hat. Du wärst froh, wenn du es rückgängig machen könntest. Zumindest ist es mir an manchen Stellen so gegangen. Manche Worte kann man einfach so sagen und dann trifft man irgendjemand. Aber welche Worte hätte ich gerne rückgängig gemacht? Nie besser, nie gesagt. Besser nie gedacht. Auf was für einem krummen Holzweg war ich denn da? Das war die Realität. Und dann kam das Wort. Wie ernähren wir uns? Wie geht Ernährung? Wie geht Ernährung? Für den Körper, na gut, wir sind aufgeklärte Deutsche und im Zweifelsfalle können wir googeln, da finden wir die Ernährungspyramide, ja? Das kriegen wir hin. Ja, und heute möchte ich eher stärker auf die Seele und den Geist eingehen, ja? Womit ernährst du deine Seele? Womit ernährst du deinen Geist? Was ist gesund und was ist ungesund? Was führt zu Mangelerscheinungen? Was macht krank? Wie fühlt es sich an, wenn der Geist am Verhungern ist? Merkst du das noch? Gehen wir nochmal zum Körper. Da gibt es ja dieses Krankheitsbild zum Beispiel der Bulimie. Da ist ein Mensch, dessen Gefühle, das heißt die Seele hat Hunger, und das wird im Körper ausgedrückt. Und da ist eine Misskommunikation zwischen Seele und Körper. Die Seele ist leer und dann wird ganz viel in sich hineingestopft. Und dann kommt der Frust und dann wird es wieder entleert. Da ist eine Krankheit der Seele. Die Seele beeinflusst das Essverhalten. So läuft es ab. Genauso ist es auch, der Geist wirkt auf Seele und die Seele auf den Körper. Wie geht stark werden im Geist? Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird von Jesus berichtet, der ein junger Mann war, er wurde stark im Geist. Wisst ihr, wann das war? Nachdem er aus der Wüste kam, ja? Versuchung Jesu, könnt ihr euch noch an die Predigt erinnern, ja? Nachdem er aus der Wüste kam, wurde gesagt, er war stark im Geist. Wodurch wurde er stark im Geist? Na? Er hat die Versuchung überwunden. Wodurch hat er sie überwunden? Indem er den Gürtel enger schnallte. Oh, ich bin schon auf dem letzten Loch, das geht nicht mehr. Okay, gut. Also mit Gürtel enger schnallen, Selbstanstrengung, noch religiöser, noch mehr Gebet, noch mehr Opfer, noch mehr Hingabe, das funktioniert nicht. Wodurch werden wir stark im Geist? Ganz wichtig, essentiell, wenn man aus dem Haus geht. Auch jeden Morgen essentiell, wenn wir aus dem Haus gehen, auch wenn wir im Haus sind. Ja? Er hat mit dem inspirierten Wort Gottes geantwortet. Ja, versuchen wir es noch ein bisschen dichter an uns ranzubekommen. Ja? Dankeschön, ja. Diese Berührung mit der Liebe Gottes. Wenn unser Geist voll ist, ich bin angenommen, ich bin ein wertvoller Mensch, ich bin geliebt von der Liebe. Gott ist die Liebe, wie es in einem Lied heißt. Wenn wir so in dieser inneren Füllung rausgehen aus dem Haus, dann werden wir ganz anders reagieren. Dann haben verschiedene Dinge für uns nicht mehr den Stellenwert. Dann werden wir andere Entscheidungen treffen. Dann werden wir mit Selbstbewusstsein und Kraft durchs Leben gehen. Von Jesus wird gesagt, er hatte die Liebe Gottes in sich. Ja, du bist mein geliebter Sohn. Und das führte dazu, dass er die Bibel, als der Versucher ja auch mit Bibeltexten kam, ihn entlarven konnte, dass er ihn nämlich rein auf die materielle Schiene bringen wollte. Und da sagt Jesus, da mache ich nicht mit. Hier kriegst du mich nicht. Das ist wichtig, aber es ist nicht das Entscheidende. Ich brauche sicher Brot zum Leben, völlig klar. Aber ich lebe aus der göttlichen Inspiration. Daraus lebe ich. Das war die Botschaft. Und als Jesus diese Versuchung widerstanden hat, da sagt uns das inspirierte göttliche Wort, kraftvoll ging er daraus. Und das ist das, was Gottes Absicht ist, auch für uns. Wie werde ich stark im Geist? Ein ganz zentraler Punkt, auf den ich heute eingehen möchte. Wie werde ich stark im Geist? Ich werde stark im Geist, indem ich dieses inspirierte Wort Gottes in meinem Inneren höre. Das bedeutet, dass ich die Worte Gottes lese, aber nicht nur lese mit den Augen, sondern dass ich sie lese dann mit dem Herzen. Nicht zu sein beim Hören und Lesen, sondern hinhören. Habe ich schon eine feste Vorstellung, was Gott meint, oder höre ich hin? Daraus entsteht Leben im Geist. Und dann geht's ums Tun. Gott redet zu mir immer wieder auch durch Träume. Und ich hatte am Sonntag auf Montag in der Nacht hatte ich einen Traum und ich bete abends ganz oft, Herr, gib mir doch einen Traum, der mir den Weg zum Leben zeigt. Und dann hatte ich nachts einen Traum und ich sah einen Thron und es war so wie das, was in Jesaja berichtet wird. Ja, ich sah Gott auf einem ganz erhabenen Thron. Es war Jesus Christus, der erhaben auf dem Thron saß. Aber es geht gar nicht um den Traum, sondern es geht um die Wirkung. Was passierte in meinem Inneren? Mir wurde plötzlich, als ich dann aufwachte, war dieser Traum noch präsent. Da wurde mir deutlich, egal was um dich herum passiert, ja, unsichtbar für meine Augen, ist da Christus auf dem Thron dieser Welt. Mach dir keine Unruhe. das kann ich mit Worten jetzt dir gar nicht so vermitteln. Aber es hatte eine Wirkung auf meinen Geist und auch auf meine Seele, nämlich auf meine Gefühle und auch auf meinen Verstand. Der hat gesagt, ja, das stimmt. Dahinter steckt, hinter all dem, was passiert, steckt eine viel größere Kraft als die, die ich nur so wahrnehme. Und das hatte dann eine Auswirkung auf meinen Körper. Ja, ich habe einen Puls gemessen, der war ganz ruhig. Das kann man merken. Es gibt die Dinge, die unsichtbar sind, die eine viel größere Realität haben als das Sichtbare. Und Gottes Absicht ist, und das findest du immer wieder durchblitzen in dem Wort der Bibel, dass wir ihn doch erkennen hinter all dem, was in der Schöpfung ist und auch in den Begegnungen mit Menschen. Gottes Gegenwart, Gott ist da. Und so finden wir im Text auch zum Abendmahl, dass Gott präsent ist in Brot und Wein. Und da möchte ich heute Morgen noch kurz auf das Korn eingehen. Das Korn. Wenn das Weizenkorn, so heißt es in einem Bibeltext, nicht in die Erde fällt und es stirbt, so übersetzt Luther das. Aber mal ganz ehrlich, das stirbt doch nicht. Was passiert denn dann? Es geht in die Erde. Gehen wir mal von fruchtbarer und feuchter Erde aus. Was passiert dann? Das keimt. Es verändert seinen Zustand. Eine Metamorphose findet statt. Das Ursprüngliche wird alles aufgelöst und die Kraft geht hinein in ein neues Leben. Aber es ist trotzdem, die Kraft dieses Korns ist immer noch irgendwie auch präsent, aber in einem völlig anderen Zustand. Also, es ist nicht mehr in dem ursprünglichen Zustand. Deshalb dieses Korn ist, so könnte man sagen, tot. Es ist weg. Es verändert sich und es entsteht ein Halm und es entsteht eine Wurzel und daraus kommt 60 oder 100-fältig neue Frucht. In dem Acker, wo dieses Korn reinkommt, der führt dazu, dass sich dieses Korn verwandelt. Und so sagt Jesus, der Acker ist die Welt. Und wir sind wie so ein Korn. Und wir werden in die Welt reingesetzt. Und das, was du erlebst, das macht was mit dir. Jetzt sind wir Menschen, ne? Und wir dürfen immer selbst entscheiden. Und du entscheidest. Findet diese Metamorphose statt, diese Verwandlung, oder bleibt es so? Die Bibel berichtet auch von dem, was auf den Weg fiel, was nicht, was auf das Steinige fiel, was diesen Prozess nicht machte. Und so ist das, was uns im Leben passiert. Das ist wichtig zu erkennen. Gottes Geist, was sagst du zu dem, was mir in diesem Leben passiert ist? Damit es zu diesem Verwandlungsprozess kommt und neue Frucht entsteht. Und diesen Prozess, jetzt kannst du sagen, ich glaube nur an das Sichtbare, ja? Also diesen Prozess, das ist schon schwer zu erkennen. Okay, wir haben hier sicherlich etwas Biologisches. Wir haben jetzt hier auch einen chemischen Prozess. Aber es gibt auch einen spirituellen Prozess. Wenn dieses Korn aus der neuen Ehre mit anderen zusammenkommt, gemahlen wird und daraus wird ein Brot gebacken. Und dann wirst du eingeladen, irgendwohin, wo es frisches Brot gibt, ganz frisch aus dem Holzofen. Und dann darfst du dir ein Stück abbrechen und du isst es. Was passiert denn dann in dir? Dann entsteht dieses Gefühl von Zuhause. Wenn denn Menschen um dich herum sind, wo du weißt, ich bin angenommen. Ja, das ist Korn, weißt du, das ist nur gemahlen, alles sichtbar. Hier wirkt was. Und da wirkt auch was. Ich komme an. So sind viele Dinge, wo wir meinen, wir würden was sehen, da wirkt viel mehr Unsichtbares, als uns klar ist. Und Gottes Absicht ist, wenn wir auch heute das Abendmahl feiern, dass wir ihn doch entdecken. Worauf kommt es wirklich im Leben an? Dass ich doch innerlich ein Zuhause finde, dass ich ankomme. Ankomme bei Christus, bei Gott, dem Ursprung des Lebens, zurück zu ihm. Deshalb ist auch er derjenige, der uns einlädt zum Abendmahl, nicht die Gemeinde. Er, der Christus. Die Liebe Gottes lädt uns ein, mit ihm zusammenzukommen. Das wird unseren Alltag verändern. Das wird zu einem ganz anderen Reaktionsmuster unter uns Menschen kommen. Christus, das Brot des Lebens. So heißt es in der Bibel. Und Christus sendet auch uns dann, wenn wir ihm begegnet sind, in die Welt, wieder als Brot. Und wenn so Menschen miteinander anfangen zu leben, dann ist das Reich Gottes ganz dicht. Dann funktioniert Gesellschaft. Dann läuft es in den Unternehmen anders, in den Familien, in uns selbst. Das hat nämlich eine Auswirkung auf unseren Körper. Ich komme an. Ich bin ich. Das entsteht sonst nicht. Deshalb, die Realität ist hier viel mehr als hier. Letztes Jahr, als wir im Kloster waren, ich sitze auf einer Bank, allein im Wald. So, bin am Hören, Gott, wo bist du? Kommen zwei Leute vorbei, zwei Männer. Ja, und die unterhalten sich. Ja, was sagen sie denn? Der eine sagt, das ist kein echter Kollege, der den anderen nur nach dem Mund redet. Heute redet der so und morgen redet der so. Die kommen hinter mir vorbei, auch irgendwo auf dem Weg. Da kam sonst keiner vorbei. Die zwei reden das. Ist das Gott? Möchte Gott mir was sagen? Vor einiger Zeit habe ich mit unserem Geschäftsführer geredet. Und dann sagte ich einen Satz. Und dann sagte er zu mir, sagen Sie sowas nicht. Sagen Sie sowas nicht. Das tut nicht gut. War das Gott? War das nur er? War das, oh, können wir Gott entdecken? Ja, Gott ist da. Gott ist da. Vielleicht liegst du nachts wach im Bett, wie es mir manchmal geht, und dann steigen so Bilder auf. Wir können Gott entdecken. Wir können ihn wahrnehmen. Ja, wir müssen unterscheiden. Manches kommt aus unseren Gefühlen. Manches ist Frust. Aber das, was zum Leben führt, daran können wir es erkennen. Führt es zum Leben oder führt es zum Tod? Das ist mit dem funktionierenden Gewissen gemeint. Ja? Oder dein Ehepartner sagt dir was. Ja? Wo nehmen wir Gott wahr? Ja, es blitzt immer wieder etwas von Gott durch in unserer Welt. Und das ist mehr Realität, weil das funktioniert im Alltag. Und das verwandelt den Alltag. Und als letzten Gedanken möchte ich noch mit reingeben. Ihr kennt ja, die meisten kennen das ja sicherlich schon fast auswendig, diesen Text aus 1. Korinther 11, wo Paulus sagt, der Mensch prüfe sich selbst und also esse er von dem Brot. Wie gerne prüfen wir die anderen, oder? Und manches hat uns das Salz und die Suppe richtig versalzen. Was hat dir die Suppe des Lebens versalzen? Viel zu viel Salz in dieser Suppe des Lebens. Und so finden wir in diesem Text, der Mensch prüfe sich selbst. Was hat dir die Suppe des Lebens versalzen? Vielleicht dein Ehepartner. Vielleicht ist es alles nicht so gelaufen, wie du dir das gedacht hast. Die Ehe scheitert, Zerbrüche. Kinder gehen schwierige Wege. All das kann uns die Suppe versalzen. Der Chef, vielleicht der Pastor, die Gemeinde, die anderen. Das Problem ist ja immer außen. Nee, die Suppe unseres Lebens, die ist drinne. Der Mensch prüfe sich selbst. Ja, was kommt denn dabei raus bei dieser Selbstprüfung? Alle anderen sind schuld. Nicht verstanden, nicht verstanden. Aus dem Inneren kommen die bösen Gedanken, so sagt Jesus. Ja, lass doch mal hinschauen. Lass doch mal hinschauen. Christus, die Liebe, lädt uns ein. Lass doch mal hinschauen, was hat uns die Suppe versalzen. Ja, es gibt böse Taten, die Menschen tun. Und die können einem die Suppe versalzen. Aber da haben wir doch ein Gegenmittel, dass wir dieses Versalzene dem Gott der Liebe hinhalten und sagen, guck hier, das ist die Suppe meines Lebens. Der Mensch prüfe sich selbst, so heißt es. Was kommt denn dabei raus? Ich krieg's doch nicht hin. Das ist doch alles total versalzen. Ja? Es hat da alles nicht funktioniert. Ja, da habe ich auch einen Anteil irgendwie. Und dann packen wir es dem Gott der Liebe hin und sagen, ja, so sieht das aus. So sieht das aus mit meinem Leben. Der Mensch prüfe sich selbst. Und dann sagt der Gott der Liebe, dann komm und iss. Und nimm. Es ist alles bereitet. Und so möchte ich mit euch zum Abendmahl gehen heute Morgen und nochmal zusammenfassen. Das Unsichtbare hat viel mehr Einfluss als das Sichtbare. Das Sichtbare ist nur dann das Ergebnis. Nehmen wir den Gott der Liebe und des Lebens noch wahr. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht auch dieses Salz des Lebens, von dem du zu viel in deiner Suppe hast. Vielleicht möchtest du diesen Tausch am Kreuz doch auch wieder neu wahrnehmen und sagen, ja, lass doch die Liebe Gottes meine Suppe des Lebens ganz neu erfüllen. Dass ich wieder liebesfähig werde, nicht misstrauisch, nicht überall nur Verdacht habe, sondern ihn als den Herrscher auf dem Thron. Ja, manche Dinge gehen an Gott vorbei und die sind böse. Die passieren. Die hindert auch Gott nicht, offensichtlich. Das Böse agiert sich aus. Aber genauso ist es Gottes Absicht, dass wir das Gute wahrnehmen und entdecken, wie seine Liebe immer wieder aufblitzt in unserer Welt.